Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, schön mal wieder bei euch zu sein, wenn auch in neuen Räumlichkeiten, muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen. Habe auch nicht gleich den Eingang gefunden, so von Fahrerei, ich hätte mich besser informieren können, dann wäre es einfacher gewesen. Genau. Beim nächsten Mal klappt es besser. Ja, nicht allein, aber doch einsam. Ich möchte euch gerne mal mit diesem Thema heute Morgen konfrontieren oder wir wollen es gemeinsam ein bisschen erarbeiten. Einsamkeit ist ja der soziale Schmerz, so wird es umschrieben. Und das Eigentümliche bei Einsamkeit ist, dass man sie nicht sieht unbedingt. Wenn jemand allein ist, dann sieht man das, nicht? Ich bin entweder allein zu Hause oder alleine unterwegs. Alleinsein sieht man, Einsamkeit sieht man nicht unbedingt. Man kann in einer Gruppe unterwegs sein und nicht eben und trotzdem einsam sein an dieser Stelle. Ich möchte euch mal im Laufe meiner Jahre ein paar Erfahrungen, einfach kurz als Einstieg, um warm zu werden mit dem Thema, weitergeben. Noch gar nicht so lange her hat ein Mann zu mir gesagt, Hans-Peter, im Grunde ist der Mensch doch immer im Laufe seines Lebens am Vereinsamen. Würdet ihr dem zustimmen? Ja oder nein? Ich dachte nur vom Gespräch her, weil er das so allgemeingültig gesagt hatte, vom Gespräch her, wie es gelaufen ist, hätte er eigentlich sagen müssen, Hans-Peter, letztlich bin ich im Laufe meines Lebens am Vereinsamen. Umso älter ich werde, umso einsamer bin ich geworden, hat mir eine Seniorin erzählt. Mir fehlt ein echtes Gegenüber und diese Aussage hat jetzt nicht eine Person getroffen, die man als Single bezeichnet, sondern ein enttäuschter Ehemann. Mir fehlt in meiner Ehe ein echtes Gegenüber. Ich vereinsame in meiner Beziehung zu meiner Frau. Ich werde einfach nicht mehr gebraucht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Sommer den Krupp-Chef von Trigema, den Wolfgang Krupp, verfolgt habt. Wer kennt ihn? Ja, genau. Der produziert ja noch in Deutschland, Made in Germany. Der Mann ist jetzt, glaube ich, seit einem Jahr, hat er die Firma an die Töchter übergeben und hat jetzt doch im Sommer vor einigen Wochen einen Selbstmordversuch, weil er in Altersdepression gefallen ist. Ich werde nicht mehr gebraucht. Über 50 Jahre hat er die Firma gegründet und aufgebaut und dann plötzlich fällt er so in sich zusammen, dass er seinem Leben ein Ende setzen möchte. Ich werde nicht mehr gebraucht. Ich bin auf dem Abstellgleis. Ein älterer Mann, in den Kriegsjahren geboren, 1943, hat zu mir gesagt, Hans-Peter, ich war und bin nie gewünscht gewesen. Meine Mutter hat mal einige Jahre später zu mir gesagt, dich hätten wir nicht mehr gebraucht. Im Krieg geboren, auf der Flucht, kann man ein Stück weit vielleicht nachvollziehen, hat es nicht einfacher gemacht, mit dem Baby auf der Flucht zu sein, aber ihm zu sagen, dich hätten wir nicht mehr gebraucht, da hat sich so eine Grundeinsamkeit in seinem ganzen Leben beibehalten. Was mir passiert ist, kann ich keinem anvertrauen. Darin bleibe ich einsam. Ich habe mich schon mal so manchmal gefragt, Gott allein weiß, wie viele Menschen solche Geheimnisse, die sie in die Einsamkeit getrieben haben, weil sie nicht drüber reden können, weil sie nicht denken, dass Menschen es verstehen. Wie viele haben solche Geheimnisse und ihre Einsamkeit damit mit ins Grab genommen? Aber wenn wir jetzt nur denken, das wäre ein Phänomen, so in meinem Alter, Ü60 plus oder so ein bisschen drunter, ich habe eine Umfrage gelesen, in der Corona-Zeit unter Jugendlichen wurde die abgehalten. Und da kam diese Umfrage zum Ergebnis, dass 48% der befragten Jugendlichen angekreuzt haben, ich bin einsam gewesen in dieser Zeit. Also nicht nur allein, zurückgeworfen aufs Kinderzimmer oder aufs Jugendzimmer, rausgenommen aus meiner Peer-Group, aus meiner Gemeinschaftsgruppe. Nein, ich bin einsam gewesen, 48%. Das heißt, hier wächst eine Generation von jungen Menschen heran, die ja noch geprägt werden, aber dieses Grundgefühl der Einsamkeit schon tief verankert haben durch Corona. Zum Abschluss noch eine Geschichte eines Studenten. Es war im Hörsaal einer Uni. Da gibt es ja diese Klappstühle, nicht? Und auf der Rückseite eines Klappstuhls stand diese Frage, die ihr hier vorne seht: Warum nur bin ich hier so einsam? Eine Uni, in diesem Hörsaal ungefähr 500 dieser Stühle und auf einem Stuhl diese Aussage: Warum bin ich hier so einsam? Und es zeigt die ganze Problematik, nicht? Ich kann immer mit Leuten unterwegs sein und kann so tief einsam sein und keiner kriegt es mit, keiner merkt es. Hand aufs Herz, wie viele von euch haben das schon mal imaginär auch auf ihren Stuhl geschrieben? Hier bin ich einsam. Sei es der Stuhl im Büro, sei es der Stuhl zu Hause im Esszimmer, sei es der Stuhl vielleicht auch in der Gemeinde. Warum bin ich hier so einsam? Wer das jetzt so vor Augen hat und das Gefühl der Einsamkeit ihn nicht nur umschleicht, sondern es in sich trägt, der kann vielleicht diesem humorvollen Reim von Wilhelm Busch wenig abgewinnen. Jetzt kommen wir dann gleich zum Bibeltext, aber den möchte ich euch noch weitergeben. Wilhelm Busch hat humorvoll gedichtet, Zitat: Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. Man kann es auch mal von dieser Ecke sehen, nicht? Ihn stört in seinem Lustrevier kein Tier, kein Mensch und kein Klavier. Also, man kann es auch mal von dieser Seite sehen. Manchmal hilft ja auch Schmunzeln ein klein wenig über ein ernstes Thema hinweg, aber wir brauchen Tiefgreifenderes, um mit diesem Thema, glaube ich, weiterzukommen. Ich möchte euch ein Zitat von Dag Hammarskjöld weitergeben. Lang verstorbener ehemaliger Generalsekretär der UNO, der hat aber von seinem Glauben an Gott kein Hehl gemacht, hat ihn immer wieder bezeugt. Der hat Tagebuch geschrieben und er schreibt in seinem Tagebuch in einer kleinen Abhandlung zum Thema Einsamkeit folgendes Zitat, das könnt ihr hier vorne sehen. Bete, dass deine Einsamkeit der Stachel werde, etwas zu finden, wofür du leben kannst und das groß genug ist, um dafür zu sterben. Ich lese es uns nochmal. Also ein Glaubensmensch, der sagt, bete. Nimm den Kontakt zu deinem Schöpfergott auf. Bete zu Gott. Und für was soll ich beten? Dass deine Einsamkeit ein Stachel werde. Und das hat mich so hellhörig werden lassen. Warum ein Stachel? Ein Stachel ist ja unangenehm, der gehört ja eigentlich nicht zu uns dazu, den wollen wir loswerden. Aber ein Stachel piekt, ein Stachel piekt. Und ein Stachel lässt mich nicht in Ruhe, bis ich dem nachgegangen bin, nicht, was da so piekst. Und bete, dass die Einsamkeit, die du in dir fühlst oder die du erlebst, dass es so wie ein Stachel werde, der dich nicht loslässt, der dich nicht Ruhe lässt, sondern immer wieder dich piekt oder piekt, sodass du dich auf die Suche machst, etwas zu finden, wofür du leben kannst, sagt Dag Hammarskjöld, und das sogar groß genug ist, um dafür zu sterben. Meint ihr, dass er recht hat? Glaubt ihr das, dass das stimmt? Oder wirkt das überzogen, überhöht? Wir werden darauf schauen, wenn wir den Bibeltext anschauen, und dann können wir nochmal auf dieses Zitat zurückkommen. Ich will uns jetzt eine merkwürdige Begebenheit berichten, die Eingang in die Bibel gefunden hat. Es handelt von einem Menschen, der zunächst über viele Jahre erfährt, ich bin zwar nie alleine, aber doch immer wieder einsam. Und dieser Mann macht dann genau diese Erfahrung, die an diesem Zitat sich widerspiegelt. Wir können diese Begebenheit nachlesen in Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Ich erzähle sie uns und hier vorne mit Bildern wird sie illustriert. In der Nähe von Jerusalem befand sich zur Zeit Jesus ein Teich. Dieser Teich trug den Namen Bethesda. Und das ist ein schöner Name, Bethesda, heißt nämlich Haus der Barmherzigkeit. Und es ist doch etwas Schönes, ein Haus der Barmherzigkeit zu haben, nicht? Wo einem mit Erbarmen und Barmherzigkeit, mit Mitgefühl begegnet wird in seinem Leiden. Von 5 Hallen umgeben lag dieser Teich und an diesem Teich lagen viele kranke, blinde, lahme und am Leben gescheiterte Menschen. Und warum lagen sie dort? Ausgerechnet an diesem Teich Bethesda. Sie lagen dort, weil es die Runde machte, dass wer als Erster in das Wasser steigt, wenn es sich bewegt, dass der gesund wird. Sie warteten also auf das Wasser, das sich bewegt hat. Und wer als Erster das Wasser erreicht, wird gesund, kann gesund werden. Ich glaube, jetzt haben wir so viel Fantasie, uns das vorzustellen. An diesem Teich Bethesda, da liegen die lahmen Menschen, das sind die Blinden, das sind die am Leben Gescheiterten. Und jetzt stellt euch vor, das Wasser bewegt sich. Was passiert dann? Alle versuchen doch jetzt mit ihren Kräften, mit ihren Möglichkeiten zu diesem Wasser zu kommen. Das heißt, die Blinden versuchen sich zu orientieren und stolpern über die Lahmen, die eh nicht richtig vorwärts kommen. Und manch einer hat es noch gar nicht mitbekommen und gerät dann in Panik. Man kann sich das richtig vorstellen, was an diesem Teich Bethesda los ist, wenn das Wasser sich bewegt. Und ich habe mich gefragt, ist das dann noch ein Haus der Barmherzigkeit oder ist es nicht eher eine Stätte des Grauens an dieser Stelle? Weil nur einer kann letztendlich dann auch diese Gesundung erfahren. Keiner würde den anderen vorbeilassen. Jeder will selbst der Erste sein. Die Chancen sind eigentlich praktisch gleich null und doch gewinnt halt immer wieder mal einer. Ich habe mich so an das Lottospielen erinnert, nicht? Ich weiß nicht, wer schon mal Lotto gespielt hat, aber da sind ja die Chancen 1 zu 350 Millionen oder ich weiß nicht. Ist ja egal, aber man gewinnt eigentlich nie und doch gibt es halt immer wieder so einen Lottokönig oder eine Lottokönigin, nicht? Und das hält das Ganze ja so am Laufen. So muss man sich dort das auch vorstellen. Aber es war ein grausames Spiel dort am Teich Bethesda. Es war keine Stätte der Barmherzigkeit. Und viele wurden einfach dort in ihre Einsamkeit abgeschoben. Und jetzt, damit wir das ganze Bild vor Augen haben, in unmittelbarer Nähe dazu im Tempel wurde Gottesdienst gefeiert. Das sind die Fanfaren erklungen, die Gitarren und das Keyboard und der Bass. Und man hat Gott gelobt in den schönsten Liedern, wie wir es hier auch kennen. Und habt ihr das vor Augen? Da feiert die Festgemeinde Gottesdienst und dort am Teich Bethesda sind die Einsamen ausgestoßen, die darauf warten, dass ein Wunder sie gesund macht. Kontrastreicher konnte es damals nicht sein. Und ich frage mich jetzt, nur damals oder nicht auch heute? Wir feiern Gottesdienste und das ist schön und das ist gut und wir loben Gott und preisen ihn, das ist schön und gut und daneben wohnt die Not. Ich weiß nicht, wie es hier in der Talstraße aussieht, rings um dieses Gemeindehaus rum, wie die Not hier ist. Aber ein früherer Bruder hat mir schon, wo ich noch so ein Greenhorn-Pastor war, hat er schon zu mir gesagt, Hans-Peter, eins kannst du merken, unter jedem Dach ein Ach. Und ich würde sogar sagen, manchmal sind es mehrere Achs unter einem Dach. Aber nach außen sind die Fassaden immer schön. Wisst ihr, wir feiern Gottesdienst und das ist alles schon recht und gut, aber nehmen wir die Not unserer Nachbarn noch wahr, ihr Alleinsein, ihre Einsamkeit an dieser Stelle. Und jetzt kommt Jesus nach Jerusalem. Er will zu diesem großen Fest, das da ansteht, aber sein Weg führt ihn jetzt nicht zum Gottesdienst, sondern der Weg führt ihn zu diesem Teich Bethesda. Das hat Priorität bei Jesus an dieser Stelle. Und jetzt berichtet das Wort Gottes Folgendes, ihr könnt es nachlesen, dass Jesus auf eine Person besonders zugeht. Ich habe es versucht, mal mit diesem Bild hier vorne einzufangen, so diese Szene. Und dieser gelähmte Mann, und wer den Bibeltext kennt, der weiß, dieser gelähmte Mann, der lag dort schon wie viele Jahre? 38 Jahre lang. Darf ich einfach mal fragen, wer ist Ü40? Also, nee, unter 40, U40? Na doch, ja genau, bei euch hätte ich mir das auf jeden Fall gedacht. Genau, und die anderen sind Ü40. Ne? Aber jetzt stellt euch mal vor, U40, ja, euer ganzes bisheriges Leben, ja, hättet ihr in dieser Not verbracht und wärt vielleicht an diesem Teich gelebt. Auf jeden Fall viele, viele Jahre eures Lebens. Ihr hättet gar nichts anderes groß gekannt. Eine unheimliche lange Lebenszeit, oder? Einsam dieser Mann unter vielen anderen Leuten. Wie gesagt, ich bin nicht allein, aber einsam. Niemals konnte der Mann Erster sein. Und jetzt kommt es zu einem denkwürdigen Gespräch und da möchte ich uns mit hineinnehmen. Jesus spricht diesen Mann an und schaut mal, mit welcher Frage er ihn anspricht. Mit dem nächsten Bild könnt ihr die Frage lesen. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und jetzt mal ganz ehrlich, also bei aller Ehrerbietung Jesus gegenüber, als Sohn Gottes, als Heiland, als Herr dieser Welt, als Seelsorger par excellence, was soll diese Frage? Willst du gesund werden? Was will denn der Mann sonst? Natürlich will er gesund werden. Jesus, warum stellst du diese Frage? Das ist doch peinlich, das passt doch nicht. Aber wisst ihr, ich glaube, dass Jesus genau diese Frage stellt, weil er die Herzenstür dieses Menschen öffnen möchte. Und hinter dieser Herzenstür verbirgt sich eine tiefe Einsamkeit. Und Jesus möchte, dass dieser Mann diese Herzenstür öffnet. Woran kann man das ersehen, dass es in diese Richtung geht? Das kann man daran ersehen, wie der Mann auf diese Frage reagiert. Er hat nicht so reagiert, wie ich es eben geschildert habe, sondern er hat so reagiert, dass es jetzt aus ihm herausgebrochen ist, dass er diese Herzenstür aufmacht und die ganze Einsamkeit herausschüttet und Jesus ihm zuwirft oder zusagt. Herr, natürlich will ich gesund werden, ich sage es bei meinen Worten, aber, und dann kommen seine Worte, ich habe keinen Menschen, sagt er, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt, bis ich hinkomme, steigt ein anderer vor mir ein. Ich habe keinen Menschen und das schon seit über viele Jahre und Jahrzehnte. Ja, ich bin nicht allein, aber einsam. Warum? Ich habe keinen Menschen. Und dieser Ausspruch, ich habe keinen Menschen, oder man könnte es vielleicht auch sagen, ich habe keinen Menschen mehr. Das ist einer der trostlosesten und traurigsten Sätze in der Bibel überhaupt. Wir sind von Gott als Gemeinschaftswesen geschaffen worden. Im Bilde Gottes geschaffen zu sein, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gott ist ein Gemeinschaftswesen, heißt, wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Und wenn ich, der ich eigentlich als Gemeinschaftswesen von Gott ausgestattet bin, sagen muss, ich habe keinen Menschen oder keinen Menschen mehr. Das ist traurig. Sehr, sehr traurig und trostlos. Und hier wird etwas deutlich, dass die Einsamkeit zwar viele Namen und Gesichter hat, aber im Grunde reduziert sie sich, wenn ich es vereinfacht sagen darf, auf ganz einfache Wahrheiten. Und die möchte ich euch mit dem nächsten Bild schildern. Ich habe keinen Menschen mehr, das heißt, ich habe keinen, der mich sieht. Und wenn keiner mich mehr sieht oder wahrnimmt, gibt es auch keinen, der mir zuhört oder mich mal anhört. Und deshalb gibt es auch keinen, der mir hilft. Und deshalb festigt sich der Eindruck in mir, ich bin eigentlich dem Menschen nichts mehr wert, keiner liebt mich. Ich bin für keinen mehr wichtig. Ganz einfache Wahrheiten zum Thema Einsamkeit. Mir hat mal jemand gesagt, und an dieser Stelle merkt jetzt vielleicht auch dann den Bezug zur Gegenwart, hat jemand gesagt, Hans-Peter, ich bin erstaunt, in der Bibel stehen lauter alte Geschichten, die aber jeden Tag neu passieren. Ich fand das irgendwie eine gute Beobachtung. Ne? In der Bibel stehen viele alte Geschichten, die aber irgendwie jeden Tag unter uns neu passieren. Von ihrem Inhalt her. Nur das Außenrum ändert sich an dieser Stelle. Und so gilt damals wie heute, mit dem nächsten Bild möchte ich es euch sagen, ein erster wichtiger Impuls. Der Mensch braucht den Menschen, um aus der Einsamkeit auszubrechen. Das gilt damals wie heute. Der Mensch braucht den Menschen, um aus der Einsamkeit ausbrechen zu können. Der Mensch braucht einen, der ihn aufsucht. Der Mensch braucht einen, der ihn besucht. Einen, der ihm zuhört, der die Belastung sieht und der sich meiner annimmt. Ich weiß ja schon in 4 oder 5 Gemeinden Pastor im Laufe meiner langen Tätigkeit. Und vor 2 Wochen hat mich eine Frau angerufen, die mich vom Sehen kennt, weil ich früher in dieser Gemeinde war, aber sie ist dort hingegangen. Aber ihr Mann war als Kind in dieser Gemeinde. Ich habe den Mann auch nicht gekannt. Und sie hat mich angerufen und hat gesagt, ob ich mal Zeit hätte, vorbeizukommen. Ihr Mann hat Bauchspeicheldrüsenkrebs erlebt, nur noch 3 bis 6 Monate. Jetzt hätte ich sagen können, ich habe selber viel zu tun. Und ich bin nicht mehr, schon lange nicht mehr in dieser Gemeinde, ich wohne auch da nicht mehr. Und da gibt sich jemand anders, der es machen könnte. Aber ich habe mir überlegt, nee, dieser Mensch braucht einen Menschen, um aus seiner Einsamkeit vielleicht noch ein Stück weit ausbrechen zu können. Und Gott klopft an meine Tür, an mein Herz, wisst ihr. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und bin dorthin gegangen. Und jetzt werde ich nächsten Dienstag wieder hingehen. Und er kennt eigentlich das Evangelium. Aber er hat 40 Jahre lang nicht danach gelebt. Über 40 Jahre lang. Er war alkoholabhängig, er war spielsüchtig und die Ehe ist gescheitert. Und jetzt hat er kaum mehr eine Lebenserwartung. Wisst ihr, und ich merke, dass Gott mich für ihn gebrauchen möchte. Und jetzt ist es an mir, ihn zu besuchen, ihn zu sehen, ihn wahrzunehmen. Ihm aus dieser Einsamkeit herauszuhelfen. Ich bete, Herr, lass mich ein Wegweiser oder ein Wegbegleiter sein für ihn, dass er zu dir zurückfindet und in die Ewigkeit zu dir kommen kann. Ich weiß nicht, ob es gelingt. Aber so, ich sage nur, ich merke, dass ich hier herausgefordert bin. Wisst ihr, wir haben so viele Ämter. Und es ist ja auch toll in unserem Kulturkreis. Wir haben Jugendämter, wir haben Sozialämter, wir haben Wohnungsämter, wir haben Pfarrämter. Sie tun allen wichtigen Dienst und vielleicht tut der eine oder andere, arbeitet auch in so einem sozialen Einrichtung oder so einem Amt. Das ist so wichtig, dass wir diese Ämter haben, wo Einsamkeit und allein den Menschen begegnet wird. Aber abseits dieser Ämter frage ich mich, wo sind die Menschen, die noch Zeit sich nehmen, um für einen, der einsam ist, da zu sein? Sich ihn zeigen zu lassen, zu sagen. Und wenn nicht wir, wir Christen, wer soll es denn dann machen? Wir sollten doch dafür eigentlich offen sein, oder? Ich bin so froh, dass es Menschen gibt und vielleicht gehört ihr auch dazu, ich kenne euch zu wenig. Aber wir brauchen mehr solche Menschen, die einem anderen Menschen aus der Einsamkeit heraushelfen. Und jetzt noch das Nächste, das macht unser Bibeltext dann auch deutlich. Der Mensch braucht Jesus, den Sohn Gottes, um aus der Grundeinsamkeit seines Lebens auszubrechen. Diese Begebenheit geht ja noch ein bisschen weiter, nicht? Nämlich, Jesus wendet sich diesem Gelähmten zu. Jesus hört diesen erschütterten Satz, ich habe keinen Menschen. Und dann ist ja die Frage, was tut Jesus jetzt? Wie geht er damit um? Was sagt er? Was macht er? Also mein erster Gedanke war, wenn ich die Geschichte noch nicht gekannt hätte, ich habe gesagt, jetzt ist eigentlich Mitmenschlichkeit angesagt. Genau das, was ich jetzt versucht habe, euch zu erklären, wo Gott mich gerade gebraucht mit diesem todkranken Mann. Mitmenschlichkeit ist angesagt, nicht? Mal hingehen, mal beistehen oder ihm zu sagen, diesem 38-jährigen leidenden Menschen zu sagen, jetzt warten wir, bis das Wasser sich bewegt und dann trage ich dich ins Wasser. Ich bin der Sohn Gottes, ich trage dich ins Wasser. Das wäre doch Mitmenschlichkeit par excellence, oder? Aber Jesus macht das nicht. Er macht das Menschenmögliche nicht, sondern er handelt als Sohn Gottes jetzt an dieser Stelle. Und das macht so deutlich, dass wir zwar den Menschen brauchen, um aus der Einsamkeit ausbrechen zu können, aber zutiefst braucht jeder Mensch, um aus der Grundeinsamkeit dieses Lebens ausbrechen zu können, den Sohn Gottes. Und es wird in dieser Begebenheit folgendermaßen deutlich. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Also eigentlich auch wieder eine völlig an der Situation vorbei gegriffene Aussage. Nicht? Wie soll der aufstehen, sein Bett nehmen und dahin gehen? Aber Jesus wäre eben nicht der Sohn Gottes, wenn er das nicht machbar werden könnte. Und hier zeigt sich jetzt, dass Jesus nicht nur Liebe hat für diesen Menschen, sondern dass er die Vollmacht hat, diesem Menschen zu helfen. Er handelt in der Kraft des allmächtigen Gottes und das wird auch in dieser Begebenheit wichtig. Später wird er sagen, mein Vater im Himmel wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und so wie mein Vater im Himmel wirkt, so wirke ich. Jesus nutzt diese Begebenheit, um auch deutlich zu machen, dass er der Sohn Gottes ist. Nicht nur, um Mitmenschlichkeit weiterzugeben. Jesus schenkt dem Mann Befreiung, er holt ihn aus dem Kerker der Einsamkeit hervor. Und damit soll eben das deutlich werden, der Mensch braucht zwar einen Menschen, aber er braucht auch den Sohn Gottes, um aus der Einsamkeit auszubrechen. Jetzt möchte ich dich fragen, ganz persönlich. Könnte das auch dein Punkt sein, der dich gerade beschäftigt? Dass du in christlichen Kreisen unterwegs bist, so wie hier, aber dass du die Grundeinsamkeit deines Lebens noch nie durchbrochen hast. Weil du zwar um Gott weißt, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus eingegangen bist. Weil da in deinem Herzen immer noch was zu ist, was du nicht geöffnet hast. Nämlich zu sagen, Herr, ich strecke mich nach dir aus, jetzt komm du in mein Leben und schau, wie es in meinem Herzen aussieht und verändere du es. Ich lege dir mein Leben in deine Hände. Das kann der Beginn sein, etwas zu erfahren, wie Dag Hammarskjöld gesagt hat, wofür es sich dann zu leben lohnt und das groß genug ist, dafür zu sterben. Und dieses Etwas wäre ein Er, nämlich Jesus selbst, dieser Stelle. Und dann kann man das weitere Leben meistern. Und wie hat dieser gelähmte Mann, den Jesus nach 38 Jahren geheilt hat. Wie hat er das Leben weiter gemeistert? Schaut mal, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Er kann ein Lied davon singen, dass es nicht unbedingt gleich rosarot und in schönen Bahnen weitergeht. Nach der Begegnung mit Jesus bekam er handfeste Schwierigkeiten. Und zwar, ich darf mal so sagen, mit den theologisch korrekten, gebildeten Menschen jener Tage. Was machst du da? Heute ist Sabbat, Ruhetag. Du kannst nicht einfach dein Bett nehmen und jetzt umherlaufen. Das ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Es ist Sabbattag. Habt ihr es auch schon so erlebt, dass wenn theologisch Rechtgläubige die Bibel zitieren Aber du merkst, mit dem, was sie sagen aus der Bibel, kommt keine Liebe rüber, keine Barmherzigkeit, sondern nur kalte Rechtgläubigkeit. Und es hilft dir in deiner Situation nicht weiter, obwohl der Bibeltext gut ist. Merkt ihr das? Kennt ihr das? Ich kann ein Lied davon singen. Als unsere Tochter mit 15, wir haben 4 Töchter, einen Pflegesohn, als unsere dritte Tochter mit 15 schwanger wurde, da ist ja bei uns der Akku gezogen worden, ne, so erstmal, in familiär. Und dadurch, dass ich Pastor war, wurde natürlich auch gefragt. Und ein Bruder, den ich in diese Kategorie einschätze, theologisch rechtgläubig und hat in gewisser Weise auch recht gehabt, aber mit einer Kälte mir das gesagt, hat gesagt, Hans-Peter, wenn du deiner Familie nicht gut vorstehen kannst, kannst du es auch der Gemeinde nicht. Du kannst nicht mehr Pastor sein bei uns in der Gemeinde. Und das hat der Bibel schön im Vers untermauert. Was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen? Wisst ihr? Aber das hat ja den Schmerz in mir noch vertieft. Er hat nicht den Schmerz gesehen, den ich habe, weil ich eine Tochter habe, die mit 15 schwanger wurde und mit der ganzen Problematik, die das mit sich bringt. Er hat es im Grunde noch vergrößert, den Schmerz. Und dachte aber, er wäre biblisch auf der Seite Gottes. Ich überlasse es Gott, wie er das bewertet. Ich möchte nur nicht einer sein, der Menschen in ihrem Leid oder wenn Gott wirkt in ihrem Leben, zu sagen, das kann so nicht sein, das ist nicht Gottes Sache. Ich möchte ein barmherziger Mensch sein im Umgang mit Menschen und nicht ein theologisch rechtgläubiger, kalter, wo die Liebe nicht da ist und wo das Wirken Gottes ein Stück weit auch verkannt wird. Aber eines konnte diesem Mann niemand mehr nehmen, nämlich dass die Begegnung mit Jesus ihn aus der Grundeinsamkeit seines Lebens geführt hat. Und jetzt kommen wir wieder ganz einfach zu diesen Wahrheiten, was es heißt, aus der Einsamkeit herauszukommen mit dem nächsten Bild. Jetzt, er hat erlebt, ich habe jetzt einen Menschen. Ich habe sogar den Sohn Gottes. Ich habe einen Menschen, der hört mir zu. Also Jesus streicht einfach mal das K durch. Aus keiner wird einer. Einer sieht mich, Jesus. Einer hört mir zu, der Sohn Gottes. Einer hilft mir. Einer liebt mich. Jesus von Nazareth. Und wenn dich einer versteht, das möchte ich auch jetzt noch ganz persönlich zum Schluss sagen, dann ist es doch Jesus, der Sohn Gottes. Wisst ihr, er hat doch auf der Erde unser Thema genau auch erlebt, oder ist es nicht so? Nicht allein sein, aber einsam sein. Hat er das nicht durchbuchstabieren müssen in diesen 30, 33 Jahren auf dieser Erde? Als er angefangen hat, öffentlich zu wirken, da hat seine Familie, allen voran Maria und die Geschwister, haben sie ihn für verrückt erklärt. Ihr könnt es nachlesen in der Evangelien. Der ist verrückt. Den müssen wir einfangen. Der schadet dem Ruf unserer Familie. Was der da redet über das Reich Gottes und wie er sich darstellt, das darf nicht sein. Da war er in seiner Kernfamilie, wurde Jesus einsam. An dieser Stelle, weil keiner ihn verstanden hat, weil sie ihn verrückt erklärt haben. Der war mit seinen Jüngern 3 Jahre lang 24 Stunden unterwegs, Tag für Tag. Jesus war nicht alleine, aber er war einsam im Jüngerkreis, weil sie ihn nicht verstanden haben. Und weil sie am Ende ihn alleine gelassen haben, einsam am Kreuz gelassen haben. Und am Kreuz hat er die tiefste Form der Einsamkeit erlebt, nicht? Von den Menschen ausgestoßen, dich wollen wir auf der Erde nicht mehr haben. Deshalb hängen wir dich ans Kreuz, bist nicht mehr auf der Erde. Und der Himmel war ihm verborgen, weil er die Schuld der Menschen tragen musste. Und er musste aushalten, dass Gott, der Vater, ihn verlassen hat, damit unsere Schuld getilgt wird. Und so hängt er da am Kreuz, von den Menschen nicht mehr gewollt, dem Himmel noch nicht zugetan, als der einsamste Mensch oder die einsamste Person überhaupt. An dieser Stelle. Also wenn jemand Einsamkeit durchlebt und durchbuchstabiert hat, dann ist es Jesus Christus selbst. Und meinst du nicht, dass er deine Einsamkeit, wie immer du sie jetzt benennen möchtest, dass er sie nicht versteht und dass nicht er der ist, der dich sieht in deiner Not? Schlag uns ein, dass wir jetzt dieses Lied singen, einer sieht mich. Ich darf euch schon mal nach vorne bitten, oder? Das ist doch das Lied, das wir singen, gell? Ja, genau. Und das habt ihr sehr schön ausgesucht, weil das passt wunderbar zu dem, was wir eben von dem Wort Gottes gehört haben. Einer, der mich sieht. Und ich möchte zitieren mit dem letzten Bild. Mit Jesus ist einer da, dem ich nicht gleichgültig bin. Einer ist da, der immer für mich Zeit hat. Einer ist da, der sich meiner annimmt. Und einer ist da, der Mut und Zuversicht gibt. Jesus ist da. An guten als auch an schweren Tagen. Gott segne sein Wort.